Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik-Podcast. Auch heute wieder mit dabei Andreas. Moin Moin.
Guten Abend.
Andreas, vor einiger Zeit, gar nicht so lange her, haben wir mal mit dem Thema Warehouse Robotics angefangen. Wir haben eine Folge aufgenommen über die Zukunft der Warenverräumung oder der Warenwege. Haben uns über AGVs, AMRs und solche Themen unterhalten, wie Dinge mehr oder weniger autonom durch die Halle fahren und Dinge von A nach B bewegen. Und wir hatten damals schon angekündigt, dass das eine Serie werden wird. Und dementsprechend werden wir heute die zweite Folge in dieser Serie aufnehmen. Es geht wieder um Warehouse Robotics. Aber heute geht es um das Thema Kommissionierung. Kommissionierung neu gedacht, Picking-Roboter und GTP-Systeme. Hat nichts mit ChatGPT zu tun, sondern es sind GTP. Systeme und ganz am Ende gehen wir auch noch einmal kurz auf die Bin-Picking-Robots ein. Warum Kommissionierung? Wenn du in deiner Vergangenheit rumkramst, wie hat da Kommissionierung funktioniert?
Ich war ja nur bei Händlern beschäftigt, von daher hat Kommissionierung, muss ich kurz überlegen, eigentlich immer mit Mann zur Ware funktioniert. Ganz kurz überlegen. Ja, in allen Systemen, in denen ich unterwegs war. Sowohl im Discount, da gab es außer Geräten, mit denen man kommissioniert hat, keine technische Unterstützung. Auch dann im Buchgroßhandel, da war es schon deutlich automatisierter. Aber immer noch ist der Mensch zum Regal gelaufen und hat was in eine sich dann weiter bewegende Wanne geworfen, gelegt. Und dann auch im Nachgang war es ein Kommissionierfahrzeug mit Ware zum Mann.
Genau. Das Problem ist
Ergänzt
halt
dann
eben,
irgendwann
ja.
um noch weitere Automatisierung, aber bei den von dir genannten bin ich bisher noch nicht gelandet. Ja.
Deswegen machen wir ja auch die Folge.
Jo, sehr gut.
Nein, genau. Also es soll quasi ein Stück weit darum gehen, wie die Kommissionierung in der Zukunft aussehen kann. Wir haben es schon mehrfach gesprochen. Also einerseits ist die Kommissionierung, je nachdem, in welchem Bereich man unterwegs ist, halt eben auch körperlich sehr anstrengend. Ich glaube, das ist sie in jedem Fall. Es ist egal, ob ich ein T-Shirt vom Boden aufhebe oder vom Palettenplatz oder einen Sack Zement. Ganz am Ende ist es körperliche Arbeit. Es geht irgendwie auf den Apparat im Körper und nach einer entsprechenden Dauer der Beschäftigung stellt sich der ein oder andere Verschleiß an der Stelle ein, abhängig vom Produkt halt eben dann auch. Früher oder später. Insofern ist das das eine Thema. Hier ist die Arbeitssicherheit ja sehr viel mit ja, helfenden Ergonomiegeräten unterwegs. Was auch immer, die Unterstützung beim Heben, die Unterstützung beim Laufen, die Unterstützung beim Sitzen und all solche Geschichten. Dazu haben wir schon mehrfach in dem Podcast gesprochen. Aber neben dem ergonomischen Aspekt gibt es halt eben dann auch immer das Thema der Fehler. Manuelle Fehler sind weitaus schneller gemacht, als wenn sie in der Automatisierung dann halt eben entsprechend passieren, weil es in der Automatisierung viel einfacher ist, beziehungsweise in Kooperation mit der Digitalisierung Fehler auszuschließen. Das soll nicht heißen, dass das Manuelle grundsätzlich schlecht ist und das andere grundsätzlich gut. Nur einem Mitarbeiter beispielsweise an jedem Kommissionierplatz zusätzlich nochmal eine Prüfziffer einnehmen zu lassen, jedes Mal nochmal einen ERN-Code abscannen zu lassen und so weiter, was dann halt eben quasi eine gewisse Sicherheitsschleife ist, ist sehr zeitaufwendig, damit sehr ineffizient und lässt sich halt eben mit Robotern weitaus einfacher in den Arbeitsschritten einhalten, beziehungsweise dann halt eben auch organisieren, wenn das Ganze dann auch unabhängig vom Menschen ist.
Zumal,
Abgesehen davon.
wenn der Roboter etwas tut, da ja keine direkten Lohnkosten jetzt dahinter stehen, deshalb kann sich der Roboter in den meisten Fällen auch in der Automatisierung ja etwas mehr Zeit lassen.
Das hast du fast genauso schön formuliert, wie ich es gerade sagen wollte. Genau, ne? Also ein Roboter ist nicht krank. Ein Roboter kann 24 Stunden am Tag laufen. Er ist grundsätzlich immer langsamer als der Mensch, aber er läuft halt eben unabhängig von den Lohnkosten. Er hat seine Wartungsintervalle, er hat sicherlich auch mal Ausfallzeiten. Aber er hat nicht den Druck, den der Mitarbeiter an der Stelle dann halt eben haben und kann es ganz, ganz viel, viel dezidierter dann halt eben letzten Endes abarbeiten. Insofern genau richtig das, was du an der Stelle sagst und einwirfst. Es ist ein Stück weit, ich will nicht sagen egaler, aber durchaus möglicher, in dem Prozess dann halt eben zusätzliche Prüfschleifen einzubauen, ohne direkt zu sehen, dass mir die Kosten um die Ohren fliegen. Was sind Picking-Roboter? Picking-Roboter sind letzten Endes Maschinen, die in der Lage sind, Artikel autonom von irgendwoher zu greifen, zu sortieren und sie dann halt eben auch auf einem Zielplatz wieder zu sortieren oder beziehungsweise zu platzieren. Wir gehen nachher noch so ein bisschen tiefer darauf ein, was das dann konkret sein kann, aber häufig sind das halt eben, ja, man kennt es in den Videos von VW damals noch, aber ich glaube, mittlerweile gibt es sehr, sehr viele Videos dazu halt eben dann, wo ein Picking-Roboter, das sind dann also diese kleinen, wie auch immer gearteten Ärmchen, die dann also große und kleine Artikel von wenigen Gramm bis zu mehreren Tonnen von A nach B bewegen. Eine Kommissionierung, die an der Stelle dann halt eben durch den Roboter erledigt wird. Und wo die Technik mittlerweile auch so weit ist, das, was wir gerade sagten, also der kann scannen, der kann erkennen, die KI kann an der Stelle entsprechend helfen und unterstützen, um halt eben dann zu identifizieren, dass das, was er dort an der Stelle dann halt eben bekommt, auch alles richtig ist.
Das Picken ist immer tatsächlich ein Greifen oder, also ich erinnere mich jetzt so ein bisschen an so Saugrobotersysteme, ne? Das kann verschiedene Varianten einnehmen. Ein Kommissionieren kann ja auch ein Schieben sein oder ein, früher gab es Automaten, die dann was ausgeworfen haben. Das schließt das alles mit ein, oder? Ja.
Jetzt war ich gerade weg, den Part müssen wir schneiden. Ich habe nicht ganz genau verstanden, was du gesagt hast.
Der Picking-Roboter ist wirklich ein greifender Roboter oder kann man auch sagen, er hat teilweise Saugnäpfe, er hat teilweise andere Techniken, um physisch etwas zu nehmen, ne? Also so, ich denke so ein bisschen an den Magazzino, der sich einen Schuh aus dem Schuhregal holt, aber der hat halt einen anderen Mechanismus, weil das mit Schuhkartons so besser funktioniert, ja.
Genau, also er kann letzten Endes alles das, wozu man ihn befähigt. Das Anwendungsgebiet ist an der Stelle halt eben wieder super individuell, ne? Also wenn ich Stahlbalken von links nach rechts mache, brauche ich halt eben ein entsprechendes Gegengewicht. Das heißt, es wäre ganz gut, wenn der Boden verschraubt ist, damit das halt eben dann heben kann, weil ansonsten liegt er auf der Seite. Und andererseits, wenn es dann halt eben genau das ist, was du gerade sagst, diese Schuhroboter, die durch die Halle fahren und sich dann also im Zweifel oben was greifen und eine Sendung dann im Multi-Order-Picking-Wagen halt eben dann zusammenpacken. Kann das genau der Fall sein. Wenn man ein bisschen danach googelt und recherchiert, ist es halt eben sehr häufig dieser Roboterarm, der irgendwo installiert ist und dann halt eben Ware von A nach B packt, sei es also von der Ursprungspalette auf eine Zielpalette, von einem Ursprungsbehälter in einen anderen Behälter, in die Kommissionierung rein oder halt eben auch auf die finale Palette, die dann also das Produkt ausmacht und irgendwo hingeht. Als zweites hatten wir genannt die GTP-Systeme. GTP, GTP steht an der Stelle für Goods-to-Person-Systeme. Das sind letzten Endes Kleinteile-Techniken, automatische Techniken, wo also Förderbänder mit drin sind. Die Systeme hingegen bringen die Ware dann halt eben automatisch zum Mitarbeiter, anstatt das, was du gerade sagtest, Ware zum Mann oder beziehungsweise Mann zur Ware. Da läuft er ja durchs Lager und da ist halt eben dann das Konzept umgedreht. Es ist nicht dann halt eben entsprechend Ware zum Mann, Frau, divers, was auch immer, wie man es nennen möchte, Ware zur Person. Deswegen auch Goods to Person, wo dann halt eben auf Laufbändern oder Kleinteilebändern dann halt eben die Ware an einem vorbeifährt und von dort aus dann halt eben gepackt werden kann. Auch dazu gibt es reihenweise Videos, die man finden kann. Das sind auch die typischen Hersteller dann, die man an der Stelle dann halt eben kennt, sei es ein Jungheinrich, ein Swisslog, ein Dematic und sowas alles, die diese Technik dann halt eben bauen, meistens relativ groß, relativ komplex, die dort dann halt eben dieses Prinzip der Goods-to-Person-Systeme machen.
Die Siva Logistics, die jetzt hier vor kurzem den Logistics Hall of Fame Award bekommen haben, wo die von Amazon gekauft wurden, wo so ein, man kann was sagen, Staubsaugerroboter ein Regal hochhebt und dann zum Mann bringt, gehört da auch dazu, oder?
Das ist dann wahrscheinlich die individuelle Auslegung davon. Ja, es kann durchaus sein, dass das entsprechend in diese Definition auch mit reingehört. Ich habe es ehrlicherweise nicht recherchiert, aber in dem Moment, wo halt eben dann Dinge nicht mehr, wo du nicht mehr wohin gehen musst, um sie zu erledigen, sondern die Dinge zu dir kommen, damit du sie erledigen kannst, das sind dann halt eben klassischerweise die Anwendungsfälle. Schauen wir einmal spezieller auf die Picking-Roboter. Definition dazu hatten wir gegeben. Speziell entwickelte Roboter, die Objekte mit Greifarm aufnehmen können. Sie nutzen relativ fortschrittliche Technologie, wie beispielsweise maschinelles Sehen, das heißt also Scannen, Kameras, logischerweise dann halt eben auch Sensoren, die dann mit der KI verknüpft zusammen auch sicherlich zu einem gewissen Machine Learning führen können. Das heißt also Gewöhnungseffekte, Prozesse, die er dann halt eben häufiger macht, optimiert er dann halt eben entsprechend selber und greift dann halt eben etwas von einem Platz und packt es zu einem anderen Platz. Die Identifikation darüber, wie gesagt, passiert dann also entweder über Formen, über Identifizierungsdinge wie Barcodes, wie eventuell auch Sender, die an der Ware entsprechend dran sind oder an dem Thema. Und so, dass dieser Greifprozess halt eben durch den Roboter erledigt wird und quasi die Quelle Ziel an der Stelle dann halt eben schnellstmöglich abgearbeitet wird. Klassisches Beispiel oder eins der Unternehmen, was hier bekannt ist, ist Right Hand Robotics. Jetzt kennt ihr unser Skript nicht, mit dem wir uns vorbereitet haben, aber da sieht man dann halt eben diesen klassischen Greifarm über zwei Boxen, wie dann halt eben dort eingebaut wird, wie das positioniert wird. Und es ist nicht einfach nur so, dass der Greifarm halt eben dann dort reingeht und einen Artikel nimmt und den in die andere Box reinschmeißt, sondern es ist halt eben so, dass zum Beispiel dann bei Endkunden Paketen dann die Ware so gemäß einem Packschema in der Box dann halt eben auch anhand der morphologischen Daten so positioniert werden kann, dass das halt eben dann direkt dort so drin ist, wie es dann optimal verpackt ist, beziehungsweise wie das Paket optimal gepackt werden kann und dann halt eben in den Versand gehen kann. Picking-Roboter werden, wie gerade schon gesagt, häufig in Fulfillment-Zentren eingesetzt. Gerade für den B2C-Versand oder auch den B2B-Versand sind sie sehr, sehr gut geeignet. Und um da nochmal auf deinen Einwand bzw. deine Ergänzung einzukommen, sie arbeiten halt eben erstmal komplett unabhängig. Das heißt, sie haben keine Lohnkosten, sie haben sicherlich Unterhaltungskosten, die dort sind, aber sie sind halt eben dann über den Tageszeitraum von 24 Stunden in der Lage, einen sehr hohen Workload abzuarbeiten. Und dementsprechend halt eben auch eine sehr zuverlässige Leistung an der Stelle zu bringen, was ein gewisser Vorteil ist.
Also ich kann vielleicht noch ergänzen, im Handel sind sie auch schon im Einsatz, häufig auch für standardisierte Umpackarbeiten. Ne? Wenn man jetzt sagt, ich mache aus einer Palette Coca-Cola eine Mischung aus Coca-Cola, Mezzomix und Sprite, dann ist es für den Roboter ziemlich gut machbar, dass er eben diese Sonderpaletten konfektioniert, weil er damit Standards zu tun hat. Auch schon gesehen habe ich es im Wareneingangsprozess, Umpacken von einer Europalette auf Behälter, die dann in einem Hochregallager landen.
Genau.
Der Vorgang muss die Woche 15.000 Mal gemacht werden, ist immer das Gleiche. Auch hier ist der Roboter halt super geeignet. Je geringer die Komplexität, desto einfacher ist er einzulernen. Aber es ist, wie du schon gesagt hast, auch mittlerweile sind es teilweise selbstlernende Systeme. Aber man hat auch schon von Tücken gehört, ne, dass wenn Softwareartikel oder wenn die Physis von einem Gut nicht standardisiert ist, dann tut sich der Roboter natürlich schwer.
Absolut, also
Sich das Roboter verändert, ein Schwamm oder so, ne, ein Kissen. Ja,
der Roboter wird niemals den Menschen komplett ablösen. Es wird halt eben immer Artikel geben, die der Roboter nicht bearbeiten kann. Wie du schon sagst, je mehr Standard, desto einfacher für ihn. Wenn er auf einmal dann also in Luftpolsterfolie eingeschlagenes Zeug hochheben soll, kriegt er das im Zweifel mit seinen Saugnäpfen gar nicht oder mit seinem Greifarm, die er an der Stelle hat. Von daher, ja, total. Ne? Also es ist entsprechend je standardisierter, je besser halt eben dann beispielsweise bei der Verpackung auch darauf geachtet wird, dass das entsprechend gegriffen werden kann, desto einfacher ist es für ihn. Auf der anderen Seite scheidet er halt eben aus, wenn es dann etwas spezieller wird. Neben Right Hand Robotics gibt es also beispielsweise noch Plus One Robotics oder auch Berkshire Grey. Das sind letzten Endes Greifarme in unterschiedlichen Größen. Bei Plus One Robotics ist es dann halt eben vor allen Dingen zum Depalettieren und fertige Pakete dann auf Versandpaletten raufzustellen. Das heißt, die sind von der Dimension her etwas größer. Bei Berkshire ist es also auch ähnlich nochmal ein Stück weit größer und sehr unterschiedlich. Aber jeder ist dort halt eben entsprechend spezialisiert. Insofern können wir das Thema Picking-Roboter so ein Stück weit abhaken. Wir können sagen, es ist eine Technologie, die uns insofern enorm weiterbringt, als dass sie mal mindestens genauso schnell arbeitet wie der Mitarbeiter. Sie arbeitet aber halt eben vor allen Dingen 24/7, wenn sie vernünftig gewartet wird. Die Fehlerquote lässt sich in dem Prozess relativ simpel einbauen und damit minimieren, was bei Menschen einfach grundsätzlich relativ schwierig ist. Und sie sind auch mittlerweile heute, wie ich auch schon gesagt, sehr, sehr verbreitet in der Logistik und unterstützen dort entsprechend. Nachteile an der Stelle, wie immer bei Robotern, sie sind vergleichsweise teuer. Das heißt, der Mitarbeiter, bei dem habe ich erstmal nur Lohnkosten, aber nicht halt eben einen sechsten, siebenstelligen Betrag Installationskosten für ein Gerät, der sich dann also in ein, zwei Jahren erst amortisiert. Sie sind bei weitem halt eben nicht so flexibel. Das, was du auch gerade sagtest mit den unterschiedlichen Verpackungen. Ein Mitarbeiter kann das packen, ne? Also ein Mitarbeiter kann einen Sack Zement auf ein Kissen draufpacken oder umgedreht. Der Roboter kann es halt eben genau nicht. Da ist er beschränkt und damit muss halt eben das Anwendungsbeispiel immer darauf gerechnet werden, wo der gerade Ausfall an der Stelle ist.
Also gilt auch natürlich, der Mitarbeiter kann natürlich auch auf den Stapler steigen und die Rolle wechseln und sonst was machen. Und der Roboter eben nicht. Das heißt, man braucht eine gute Auslastung. Die Tätigkeit muss also schon entsprechend kontinuierlich auch vorhanden sein. Mitarbeiter kann ich auch noch vier Zeitarbeiter daneben stellen und auf einmal habe ich die Kapazität verdoppelt oder verdreifacht. Roboter kann immer gut mitleben, wenn die Last auch sehr konstant ist, ne? Auch das Volumen übers Jahr hinweg hilft ja nichts, wenn er nur 2 Monate im Jahr im Einsatz ist. Genau.
Genau. Kommen wir zu den Goods to Person, GTP-Systeme. Sie arbeiten im Vergleich zu den Picking-Robotern nach einem anderen System. Anstatt dass also etwas durch das Lager geht, geht es halt eben dann über die Systeme zum Mitarbeiter hin. Folglicherweise wird dort sehr viel mit automatisierten Strecken gearbeitet. Man kann sich das also vorstellen. Heute gibt es irgendwo ein Regal. Wir brauchen Artikel XYZ von Lagerplatz, wie heißen die immer so schön, 0815 oder 4711. Das sind ja so die klassischen Lagerplätze. Wenn du irgendwelche Wasserfallprinzipien niederschreibst, ne? Aber das heißt, irgendein Mitarbeiter nimmt dann sein Gerät, fährt los, holt den Artikel und fährt ihn halt eben dann an irgendeinen Platz. Und dieses System verwaltet sich ein Stück weit selber nach einer gewissen Logik, die ich natürlich entsprechend definieren kann. Aber wenn ich dort halt eben etwas anfordere, dann weiß er, was zu tun ist. Dann fährt er das entsprechend über die Strecken hin zu dem Platz, wo ich es dann am Ende gerne haben möchte. Somit kommt dann halt eben die Ware zum Kommissionierer selber häufig. Das heißt, die fahren dann an einem Kommissionierplatz vorbei, wird dann also beispielsweise auch mit Pick by Light oder sowas dann halt eben entsprechend angezeigt, wo der Mitarbeiter reinpacken muss, um dann die Ware zu packen für den Endkunden, für den B2B-Kunden. Und dann fährt quasi das fertige Paket oder das fertige Produkt an der Stelle dann halt eben wieder ab und der Mitarbeiter muss sich nur an seinem Platz bewegen. Man muss die einzelne Kommissionierzone halt eben dann überwachen, muss sich aber nicht mehr darum kümmern, dass er die Ware irgendwo aus dem Lager holt und sie dann halt eben dann auch entsprechend wieder verbringt. Insofern ist das der große Unterschied zu den anderen Systemen.
Genau, vielleicht kann man sagen, die Effizienz kommt dadurch, dass der Weg verkürzt wird, der Mitarbeiter steht und greift nur noch. Und wenn man sich vorstellt, die Stunde hat 3600 Sekunden, wenn ich in 3 Sekunden was greifen kann, dann habe ich vielleicht eine Tausenderleistung. Wenn ich aber erstmal 30 Meter fahren muss, um eins zu greifen, dann bin ich halt vielleicht bei einer 50er bis 100er, 150er Leistung. Und da kommt die Effizienz dieser Goods-to-Person-Systeme her.
Genau.
Nur noch
Ne?
der Greifvorgang beim Menschen liegt.
Genau. Mit den Systemen lassen sich ja häufig sehr große Läger, ganze Lagerhallen halt eben entsprechend installieren. Das heißt, ja, ich erinnere mich noch, wie wir mal in einem komplett dunklen Lager waren, was mit Vollpaletten und Behältern voll war. Was genau ein solches System ist. Das heißt, das System weiß, wo die Ware steht, es weiß, wann irgendwas raus muss, es führt das entsprechend zu. Das heißt, die Systeme können sehr, sehr komplex, sehr groß sein, auch räumlich sehr groß, um dann halt eben entsprechend aufeinander abgestimmt zu funktionieren. Anders als wir bei den Picking-Robotern das gerade hatten, die Kombination daraus ist durchaus möglich, aber beim Picking-Roboter kommt halt eben irgendwo etwas an und er packt es dann halt eben um, und damit es dort wieder abfährt, und die Systeme sind dann quasi der Support dazu, um die Ware dann halt eben innerhalb der Halle zu bewegen.
Also wer gar nichts mit Logistik zu tun hat, kann man sich fast vorstellen wie ein Getränkeautomaten, aber halt in 2000 Mal größer.
Bisschen größer, genau.
Genau. Man sagt, was man haben will und dann kommt es in der Kiste angefahren. Und beim Getränkeautomaten fällt es halt unten in den Schacht. Genau.
Genau. Auch hier wieder das Thema, wenn man bei dem Automaten über die Rüstplätze die Ware vernünftig identifiziert und ins System reinbringt, ist der Fehler an der Stelle quasi ausgeschlossen. Es wird immer entsprechend identifiziert, über Barcodes an der Ware, über Barcodes an den Behältern dran. Somit ist neben der Zeitersparnis, die du gesagt hast, neben dem, es läuft halt eben dann durch, der Mitarbeiter konzentriert sich nur noch auf den Packvorgang selber, muss aber nicht mehr durch das Lager fahren. Dann also auch das Thema der Fehlerquote oder der verbesserten, optimierten Fehlerquote an der Stelle ein sehr großer Vorteil. Auf der anderen Seite, man kann es fast erahnen, die Komplexität dieser Systeme ist riesig. Das heißt, ich entscheide nicht Freitagnachmittag, ich mache mein GTP-System und Montagmorgen fange ich damit an, sondern da bedarf es halt eben einer entsprechend großen Planung. Letzten Endes auch einer systemischen Anbindung. Viel Intelligenz, die an der Stelle dann halt eben in die Materialflussrechner rein muss, damit das Thema dann am Ende funktioniert. Und dann kann man aber auch ein sehr performantes System auf die Beine stellen, was 24/7 laufen kann und halt eben entsprechend den immer gleichen Output bringt, je nachdem, wie die Auslastung dann halt eben ist.
Also derjenige, der sich sowas leistet, der guckt halt drauf, wie viel brauche ich denn auch im Jahr? Und je konstanter sein Geschäft ist, desto besser ist es, so einen Automaten zu nutzen, der eine gewisse Kapazität hat. Es geht schon in gewissen Maßen, dass man auch dort die Kapazität erweitert, aber ist halt immer meistens mit Investitionen verbunden. Und die Flexibilität ist ziemlich gering. Wenn in so eine Kiste eben kein Artikel von 1,50 Meter reingeht, dann wird der nie über dieses System laufen. Und wenn ich auf einmal solche Artikel anbieten möchte, dann brauche ich doch wieder eine andere Kommissionierart. Aber ja, an der Effizienz gibt es nichts zu diskutieren, wie du
Genau.
genannt hast.
Jawohl, wir hatten schon gesagt, typische Hersteller hier sind Swisslog, Dematic, Jungheinrich, wie sie alle heißen. Die kennt man eigentlich von Logimat und von den großen Messen, wo sie dann halt eben ihre Systeme entsprechend vorstellen. Und damit kommen wir eigentlich zu der letzten Technik, die ich angepriesen hatte, die Bin Picking Robotics. Wenn man das jetzt übersetzt, dann geht es um Behälter picken. Das heißt, ja, die Roboter sind in der Lage, Objekte chaotisch aus gefüllten Paletten oder Behältern oder Kisten zu entnehmen. Sie nutzen dabei die Greiftechnologie, sei es also über Saugnäpfe, sei es über Greifarme, oder halt eben dann auch die Sensorik, um halt eben die Umrisse, um die Eigenschaften eines Artikels zu erkennen, dann entsprechend zu berechnen, ist das der richtige Artikel, den ich haben möchte, und dann halt eben auch für sich selber dann die optimale Greifposition zu nehmen, ne? Also wenn ich irgendwo eine Flasche Wein habe, wäre es vielleicht ganz cool, den nicht am Flaschenhals zu packen oder besonders viel Druck drauf zu bringen, damit er mir nicht aus der Hand gleitet, sondern da sind die Gerätschaften bzw. die Roboter halt eben entsprechend in der Lage, das zu berechnen, wohl dosiert einzusetzen und dann halt eben an der Stelle auch quasi anders als gerade eben gesagt, nicht aus einem sehr standardisierten, ordentlichen System, sondern halt eben vielleicht auch aus einem mehr oder weniger chaotischen System, dann halt eben Dinge zu entnehmen und sie halt eben dann entsprechend weiter zu verarbeiten. Immer mit dem Punkt, je nachdem, wie komplex wir halt eben dann eine Palette Sammelgut vorne reinstellen. Ohne Stammdaten wird der Roboter auch nur da drin rumstochern, wie ein kleines Kind in den Spaghetti, ne? Letzten Endes braucht er halt eben viele Daten, damit er das erkennen kann, damit er das berechnen kann und dann halt eben auch entsprechend auf die Effizienz kommt, dies einzusetzen. Einsatzgebiete der Bin-Picking-Robots sind häufig Produktionsanlagen oder auch hier Fulfillment-Zentren. Wo beispielsweise eine große Anzahl kleiner Artikel aus gemischten Behältern entnommen werden muss. Ich habe es gerade gesagt, so ein bisschen diese Palette oder beziehungsweise Gemischtwarenhandel, aber ohne Daten wird der nicht schlau werden. Dementsprechend ist das halt eben auch sehr komplex, diese Systeme zu installieren, sie auch zu unterhalten und dann halt eben entsprechend effizient aufzustellen, um es mal freundlich zu formulieren, hat einen sehr eigenen Anwendungsfall. Mir fällt jetzt erstmal so spontan keiner ein, bis auf das Beispiel, was wir gerade gesagt haben. Aber in letzter Konsequenz, ja, sei es an der Stelle genannt, es sind auch Warehouse Robotics, die in der Logistik im Einsatz sind und dementsprechend haben sie auch ein gewisses Recht, hier genannt zu werden.
Und sind wahrscheinlich im Vergleich zu den anderen. Also man muss ja sagen, Mann zur Ware ist halt das Älteste. Das gibt es schon immer, kann man sagen, in der Logistik, dass ein Mensch was abholt, was holt. Ware zum Mann gibt es seit ein paar Jahrzehnten. Und so wie du jetzt das Bin-Picking-Robots beschrieben hast, befinden wir uns vielleicht am Anfang dieser Entwicklung, auch was das KI-Lernen und das Reagieren auf Vorkommnisse dann angeht. Oder auch das Sammeln von Daten angeht.
Absolut. Um vielleicht am Ende so ein Stück weit einen Vergleich zu bringen oder halt eben auch eine abschließende Zusammenfassung. Wir haben es so ein bisschen herausgearbeitet. Pick-and-Roboter sind vor allen Dingen für schnelle, präzise Entnahme oder Umlagerung von Artikeln auf begrenztem Raum optimal. Ja, wenn es dann halt eben zum Beispiel um kleinteilige B2C-Aufträge geht, sind sie super, wenn sie das Packschema dann halt eben auch entsprechend berechnen können. GDP-Systeme sind halt eben vor allen Dingen eine effiziente Lösung, wenn es um das etwas Größere geht. Das heißt also, das Abhandeln großer Mengen mit einer hohen Effizienz. Logischerweise sind sie vom Invest her halt eben dann auch um Faktor X teurer. Ein Kleinteile-Lager oder eine Versandlösung, eine automatisierte Versandlösung zu bauen, ist wahrscheinlich unter zweistelligen Millionenbereich überhaupt nicht zu bekommen. Dafür sind aber diverse Picking-Roboter schon zu bekommen. Insofern sind die Systeme an der Stelle einerseits vergleichbar mit einem gewissen Fokus drauf, aber auf der anderen Seite sind sie halt eben überhaupt nicht vergleichbar, weil sie ganz unterschiedliche Dinge dann am Ende auch bewegen. So viel zur heutigen Folge. Zu der Kommissionierung neu gedacht in der Zukunft mit den Warehouse Robotics. Ja, wir hoffen, ihr habt einen Einblick bekommen, könnt euch ein paar Gedanken dazu ja nicht sparen, aber wir konnten euch ein bisschen beim Verstehen helfen. Bedanken uns ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank an dich, Andreas, fürs Begleiten der Folge und damit wären wir mit der zweiten Episode durch. Hören uns dann in naher Zukunft mit der dritten Episode. Zu den Warehouse Robotics, wenn es dann um die Lagerautomation geht. In diesem Sinne, vielen Dank und bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Macht's gut.